Meine ersten Trainings waren definitiv Rhetoriktrainings und bin viel über das Thema der Wirkung gegangen, bis ich irgendwann erkannt habe, was für ein Quatsch. Was bringt es einem Manager, wenn er eine unglaublich tolle Wirkung hat, eben mit Wirkmitteln, aber letztendlich das nicht in sich trägt? Haltung, innere Haltung.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Siranus von Staden. Siranus ist Unternehmerin und Coach, Business Mentor, Consciousness Teacher und Impact Investor. Seit 2003 arbeitet er als Coach und hat heute seine Berufung darin gefunden, Frauen dabei zu begleiten, die Macht und Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Mit ihm rede ich darüber, wie sein Weg als Wachstumsbegleiter verlaufen ist und seine Perspektive auf Liebe und Lieben, sowie seine Vision einer Gesellschaft, in der wir Weiblichkeit und Männlichkeit als gleichwertige Prinzipien leben können.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Siranus von Staden zu begrüßen. Hallo Siranus.
Hallo Martin. Schön, heute hier bei dir zu sein.
Siranus, du bist Unternehmerinnen-Coach, Business-Mentor, Consciousness-Teacher, Impact-Investor und hast schon ganz viele Rollen gespielt in deiner Rolle als Berater und Unterstützer. Ich glaube, du machst das jetzt seit 2003, ist das richtig?
Ganz genau, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht, aber war vorher auch in Unternehmen schon als Trainer tatsächlich auch tätig, ja.
Und wir haben ja heute gesagt, naja, worüber wollen wir denn mal reden? Ne? Wir reden mal darüber, wie es ist, eigentlich andere zu beraten und wie sich das vielleicht auch in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat und wie wir heute vielleicht auch auf dieses Verhältnis Coach, Berater und Coachee, Klienten schauen und wie sich es vielleicht auch entwickeln könnte. Jetzt sagst du, du hast angefangen als Trainer. Was waren denn so deine Anfänge?
Also ich habe 1997 mein Studium beendet und bin dann damals erst zu einer Zeitarbeitsfirma gekommen, weil die mich tatsächlich als Trainer auch eingestellt haben. Und ich wollte definitiv auch Trainer werden, weil ich komme ursprünglich aus dem sportlichen Bereich und habe damals schon Übungsleiter in so wilden Sachen, das war in den 80er Jahren, wie Abenteuersport, Akrobatik, Jonglieren und Sonstiges mit begleitet. Warum? Ganz einfach, damit die Kinder wieder in die Turnhalle kommen. Weil die Jungs sind natürlich irgendwann alle bolzen gegangen und die Mädchen sind alle tanzen gegangen und keiner wollte mehr turnen. Also braucht es natürlich neue kreative Dinge und die habe ich damals dann eben diesen Übungsleitern weitergegeben und habe da unglaublich viel Freude dran gehabt und dachte dann, also Sport jetzt irgendwann zu machen, weiß ich nicht, war damals so eine brotlose Kunst, irgendwie Sporttrainer oder ähnliches werden. Und dadurch, dass ich aber eine Ausbildung als Spediteur hatte, wusste ich, wow, ups, in der Wirtschaft gibt es logischerweise auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Training und so. Und dann bin ich da halt reingegangen, habe tatsächlich dann eine Art BWL studiert, Management im Handel an der Hochschule in Bremen und wusste, ich will auf jeden Fall irgendwann Trainer werden. Und so bin ich dann halt eben zu dieser Zeitarbeitsfirma gekommen, musste allerdings erstmal, wo ich am Anfang dachte, wer will das denn, in die Praxis gehen? 2 Jahre Abteilungsleiter sein, eben in dieser Zeitarbeitsfirma und dachte, ich will aber doch Trainer werden. Ich meine, im Nachhinein war ich natürlich super dankbar, weil ich dann nicht mehr aus der Theorie, sondern aus der Praxis gesprochen habe. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich damals schon gelernt habe. Wenn ich Trainer bin, wenn ich Coach bin, dann macht es am meisten Sinn, wenn das, worüber ich rede, ich bereits erlebt habe. Weil dann rede ich tatsächlich auch authentisch und wahrhaftig und nicht über irgendwelche Theorien, die ich in irgendwelchen Büchern gelesen habe.
Ja, es ist interessant, wo du das so erzählst, kommt mir das auch, weil bei mir klingelt es plötzlich. Meine erste Rolle als Lehrer oder sag mal, vor Leuten stehen war Erste-Hilfe-Kurse geben,
Ah.
weil ich im Zivildienst Rettungssanitäter war. Und dann hat sie natürlich auch immer Anekdoten zu erzählen, wie es denn da so ist und sein kann, ne, und was man denn dann da so tun muss, wenn man Rettungssanitäter ist oder wenn man Erste Hilfe mal leisten muss. Ne. Interessant, ja, genau. Und dadurch lernst du eben auch so einen anekdotenreicheren Stil. Ne.
Das ist so. Ich weiß noch ganz genau, wo du das gerade sagst. 2003 habe ich mich dann ja selbstständig gemacht und ich bin damals so in die Welt des NLP eingedrungen. Das war so die Anfangszeit bei mir. Deswegen habe ich am Anfang auch viele Rhetoriktrainings, Kommunikationstrainings, Vertriebstrainings für Unternehmen gemacht. Aber das Wichtige war, ich habe halt damals gelernt, in Deutschland bei Chris Mulzer und dann eben letztendlich auch bei einem der beiden Begründer, Richard Bandler, die halt damals schon über Accelerated Learning gegangen sind. Das heißt, mein Lehrer, der da vorne saß, hat die ganze Zeit nur Geschichten erzählt. Und über die Geschichten wurde halt schon ganz viel vorinstalliert im Gehirn, sodass nachher, wenn dann der wirkliche Impuls kam, das Gehirn sofort den Zusammenhang erkannt hat und umsetzen konnte. Das heißt, es ging sehr schnell ins Langzeitgedächtnis. Und ich habe damals mal gesagt, ey, wo kriegt dieser Typ diese ganzen Stories her? Hatte ich natürlich nicht, weil ich diese Lebenserfahrung gar nicht hatte. Er war schon 20 Jahre älter, von daher hatte er natürlich viel, aber ich wusste damals nicht, wie geht das so mit diesem Storytelling. Man, heute erzähle ich genau, wie du es gerade gesagt hast, erzähle ich unendlich viele Geschichten, aber damals war das für mich natürlich so, wie jetzt?
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich sage oft so in meinen Kursen, eine Geschichte hat 7 Ebenen des Verstehens. Ja, so eine orientalische Aussage, ne? Und gleichzeitig macht die viel Sinn, weil du aus unterschiedlichen, also ein Kind hört es anders als ein Erwachsener, als ein älterer Mensch und so weiter. Du kannst Geschichten, Märchen und so weiter ja sehr unterschiedlich verstehen. Und da können ganz viele innere Bilder drin sein. Und wenn du NLP, also neurolinguistisches Programmieren gelernt hast, dann kommt das ja in seinen Ursprüngen von Milton Erickson zum Großteil.
Unter anderem, genau, Milton Erickson, Hypnosetherapie, dann hatten wir die Familientherapie und Gestalttherapie. Ich glaube, die drei waren das, die der Ursprung von NLP gewesen sind.
Milton Erickson war ja der große Geschichtenerzähler, ne?
Absolut, das ist so. Und deswegen finde ich es ja auch so gut, dass eben zumindest die, die über den Richard Bandler gekommen sind, dann eben ganz viel dieser Arbeit eben auch drin hatten, über Geschichten erzählen und ähnliches, die natürlich ganz, einen ganz anderen Lerneffekt haben, als wenn wir ganz klassisch, wie wenn du beispielsweise bei der deutschen NLP guckst, die gehen ja schulisch vor, so wie wir damals gelernt haben. Du kriegst einen Teil, der wird dir vorgemacht, dann machst du nach, wird das nächste vorgemacht, nachmachen und so weiter und so fort. Also ganz anders und ich bin unglaublich dankbar, dass ich damals diesen anderen Weg gegangen bin, weil ich dadurch viel besser lernen konnte.
Ja, weil vorher, ich dachte auch mal, NLP ist so die Trickkiste. So musst du das sagen. Und dann fällt der andere drauf rein, ja. Bis ich dann so dieses Hypnosystemische dahinter verstanden habe. Und eben grundsätzlich, dass wir als Menschen, als Ich-Konstrukt in Geschichten existieren. Es gibt ja gar kein physisches existierendes Ich in dem Sinne, sondern das Ich besteht aus einer sehr komplexen Sammlung, Ansammlung von Geschichten, die irgendwie gedeutet werden.
Ja, spannend, das so zu sehen und zu erkennen, was dann wirklich den Unterschied machen kann. Und ich fand es halt einfach ganz schön, weil eben auch über Milton Erickson, über die Hypnose, da wurde es halt eben Trancearbeit genannt, aber es ist ja letztendlich genau das Gleiche, wirklich sehr schnell auf die unbewusste Ebene zu kommen. Weil die ganzen Muster, die ganzen Programmierungen und Konditionierungen, die liegen ja nicht an der Oberfläche. Wenn wir alles wüssten, warum wir so sind, wie wir sind, dann würden wir wahrscheinlich erleuchtet durchs Leben laufen. Aber dadurch, dass eben nur mal 95% unbewusst ablaufen, war das halt schön, dass wir direkt in diese 95% eingestiegen sind. Und so habe ich tatsächlich, wie du so schön sagst, ich habe NLP nicht als Manipulationswerkzeugkoffer kennengelernt, sondern als ein Tool, was es mir ermöglicht, sehr schnell Veränderungen hervorzurufen. Und das war für mich große Klasse, weil tatsächlich dieses Jahr 2003, nicht nur weil es meine Selbstständigkeit gewesen ist, sondern weil ich zum ersten Mal erfahren habe, dass Veränderung positiv sein kann. Ich meine, eine der größten Ängste des Menschen ist die Angst vor Veränderung. Und ich konnte dadurch tatsächlich erfahren, wow, Veränderung wirkt sich ja sehr positiv auf mich und mein Leben aus. Und seitdem bin ich wirklich ein Veränderungsjunkie geworden. Und das ist letztendlich mit all dem, was ich heute mache, geht meine Arbeit nur über das Thema Transformation und Veränderung.
Und jetzt sagst du, 2003 hast du dich selbstständig gemacht. Womit denn? Was war denn so dein erster Aufschlag?
Tatsächlich mit diesem Thema von NLP. Also ich wusste, ich mache mich selbstständig. Das war für mich klar. Was ich damals nicht wusste, ist, dass zu dem Zeitpunkt gerade Wirtschaftskrise war. Und weil ich es nicht wusste, war ich ja trotzdem erfolgreich. Ich liebe das ja so. So gut.
Stimmt,
Und
wir
habe dann
erinnern uns.
natürlich ganz viel mit diesem Wissen, bin ich dann rausgegangen und habe, ich glaube, meine ersten Trainings waren definitiv Rhetoriktrainings damals noch. Also die Umsetzung des NLP auf das Thema Rhetorik und bin viel über das Thema der Wirkung gegangen, bis ich irgendwann erkannt habe, was für ein Quatsch. Was bringt es einem Manager, wenn er eine unglaublich tolle Wirkung hat, eben mit Wirkmitteln, aber letztendlich das nicht in sich trägt? Ne? Dein Thema, Haltung, innere Haltung. Und ich werde das nicht vergessen, wenn ich dann selber, ich war 2003, habe mir alle der großen Speaker, die es seinerzeit gab, angeschaut und habe dann eben auch gesehen, okay, wie kann das sein, dass jemand, der eine großartige Wirkung auf der Bühne hat, auf eine Frage, die aus dem Publikum gestellt wird, auf einmal total unsicher wird? Wo ist denn jetzt die Wirkung hin? Und da habe ich für mich erkannt, das kann es nicht sein und habe dann weiter geforscht und eben erkannt, okay, es geht wirklich um die Muster, die wir in uns tragen. Und wenn wir diese Muster nicht geklärt haben, bringt die beste Wirkung gar nichts. Und habe dann meine Souveränitätstraining, so nannten sie sich dann damals, abgeändert in wahre Souveränität. Und ich werde es nie vergessen, ne, der Klassiker, du machst dann eben, wenn es darum geht, Wirkung und Ähnliches zu erzeugen, natürlich die Kameraaufnahmen und sezierst die dann und habe dann die Manager gefragt, so, wir können jetzt natürlich den ganz klassischen Weg gehen. Wir nehmen jetzt das Video und gucken uns an, wie war deine Gestik, deine Mimik, deine Haltung und sowas alles in der Richtung. Oder vielleicht darf ich dir direkt die Frage stellen, warum du da jetzt gerade wie so ein Schluck Wasser an der Kurve stehst und was das mit dir zu tun hat. Da war erstmal Stille. Ratter, 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 ratter. Und natürlich sind Manager mutig, haben gesagt, okay, komm, sag's mir. Und wenn du dann so einem gestandenen Manager sagst, sag mal, kann das sein, dass dein Vater dir damals ziemlich häufig einen auf den Deckel gegeben hat? Ups, dann war ganz ruhig. Und das Spannende war, in der Pause kamen einige dann zu mir, weil sie erkannt hatten, dass da ganz schön viel Wahrheit drin war. Andere haben mich dann zum Teufel geschickt, weil sie es nicht wahrhaben wollten, klar, aber es gab ein paar wenige und mit denen habe ich dann im Nachhinein auch weitergearbeitet.
Interessant, ich habe neulich mal so diesen Unterschied aufgemacht zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentwicklung. Ob das nun sich so scharf trennen lässt, sei mal dahingestellt. Ja, gab es auch kontroverse Debatten dazu. Aber ich glaube, so, wenn ich mich zurückerinnere, Anfang der 2000er war ja auch diese Speaker-Ära. Ja, wo diese Leute geholt worden sind, jetzt musst du denen das mal mit der Digitalisierung sagen, rüttel die mal wach. Ne? Damit die so aus dem Pushen kommen und dann sagst du denen, wie die zu sein haben. Ne? Welche die digitale Persönlichkeit oder was dann immer so war, wie man dann so zu sein hatte. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, auf so einer Speaker-Konferenz gewesen zu sein. Und da hast du so mehr oder weniger im Stundentakt immer einen anderen Speaker gehabt. Spätestens nach dem zweiten Tag hast du gedacht, ach, das ist ja ein Schema, was die machen. Ja. Plötzlich hast du so gemerkt, ah, die haben alle NLP gemacht, die nehmen diese Formulierung, die haben diese Story und die hatten alle natürlich die Story, ich war am Boden, dann stand meine Tochter vor mir und sagte, Papa, ich glaube an dich. Und jetzt bin ich der selbstgemachte Mann, der dies und das und jenes hat und schau mal hier mein Auto. Also nicht weit weg davon waren viele dieser Schemen. Ja, also
Absolut,
das
bin
so,
ich bei dir, ja.
das Storytelling-Schema kam hoch, die Heldenstory kam hoch, ne? Und das war aber alles noch so auf dem Niveau, so macht man das richtig. Und das finde ich interessant, wie dann, was du ja auch beschreibst, diese Psychologie da reinkam.
Es hat sich viel verändert, das ist so. Und letztendlich kann ich ja wirklich für mich sagen, ich kam ja selber daher. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, wir wollen noch darüber reden, wie mein Weg so gewesen ist. Und damals war es wirklich so, ich wusste, mit Wirkung kann ich viel erzeugen. Hatte ich auch selber gelernt. Ich kann mich noch gut dran entsinnen. Haben wir eine Übung gemacht, wie du wirklich an der Wand so stehst, dass du eine ganz gerade Haltung kriegst, nicht im Hohlkreuz stehst und wirklich ganz gerade bist. So, wenn du aber in meinem Fall 35 Jahre was anderes gelernt hast, sackt der Körper natürlich sofort wieder zusammen. Und das war halt damals in Berlin, wo du ja auch lebst. Und ich weiß noch, dann bin ich wirklich zur U-Bahn diese, keine Ahnung, 500 Meter in diese Haltung gegangen. Danach war ich fix und alle, weil der Körper das ja gar nicht kann und kennt. Unglaublich, ja. Aber das ist das, was sich verändert hat, wirklich. Und wenn ich heute gucke, bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die Leute eben auch nicht mehr alles glauben, was man ihnen erzählt, was angeblich wahr ist, sondern dass sie irgendwann auch mal neugierig werden und die Dinge hinterfragen. Und das ist ja genau das, was wir heute brauchen.
Und für mich war das, ich werde ja auch manchmal so gefragt, ja, wie bist du zu dem gekommen, bist du denn Psychologe und so, ne? Und ich sage, nee, aber ich habe mich seit Mitte der 80er eben für Psychologie und Selbstentwicklung interessiert, habe das aber nie so mit Businessfeld zusammengebracht. Es war in meinem Kopf auch noch getrennt, ja. Das eine ist sozusagen, wo du die Trickkiste hast, das andere ist das, was du so privat machst, ne? Wie war denn dein Weg dahin zu sagen, ah, ich näher mich auch dem psychologischen Feld? Weil das haben ja nicht alle gemacht. Manche sind ja voll so als Trainer in den Methoden geblieben, ne?
Richtig. Also für mich war nach meinem BWL-Studium klar, ich will auf jeden Fall auch noch Psychologie studieren. Und dann kam NLP und dann dachte ich, okay, NLP ist ja nichts anderes als angewandte Psychologie. Dann spare ich mir den ganzen Kram in dem Psychologiestudium mit Marktforschung und ähnlichen Dingen und gehe da rein, was mich wirklich interessiert. Deswegen habe ich wirklich die Art und Weise, und ich sage es bewusst eben, wie es eben über Richard Bandler auch rübergekommen ist, weil es für mich einfach ganz anders ist als dieses klassische deutsche NLP. Und ich will das nicht bewerten, überhaupt nicht, in keinster Art und Weise. Aber mir hat das einfach gut getan, weil ich halt ein extremer Erfahrungslerner bin und kein Theorielerner. Und da habe ich für mich eben festgestellt, ah, okay, so funktioniert also der Mensch auf gewisser Ebene. Und da bin ich halt immer tiefer gegangen und konnte dann irgendwann feststellen, natürlich nicht verallgemeinernd, weil jede Jeck ist anders, das wissen wir, aber die Grundprinzipien sind bei den meisten Menschen gleich. Und das hat es mir halt viel, viel leichter gemacht, dann aus dem reinen Training irgendwann auch ins Coaching überzugehen.
Und wie hast du denn so diese Bereitschaft erlebt? Du hast es vorhin schon angedeutet, ja, wenn jemand sagt, naja, hat es nicht was mit deinem Vater zu tun? Also der Klassiker, ne, der Vater, der hinter dir steht, Junge, du hast ja nicht genug geleistet. Ne? Also das ist ja, und es hört sich so plakativ an und es ist trotzdem bei ganz vielen leistungsorientierten Menschen im Hintergrund. Ne? So platt sich das anhört. Ne? Wie hast du denn da so Zugang gefunden?
Es ist ganz spannend, weil ich ja die ersten 5 Jahre rein B2B gearbeitet habe, also nur für Unternehmen. So, dadurch, dass ich hauptsächlich mit Managern, auch gut dotierten Managern gearbeitet habe, waren die schon ein wenig bewusster und wollten es auch wissen. Aber spätestens dann, wenn ich in die Unternehmen reingegangen bin und dort dann mit Führungskräften oder Ähnlichem gearbeitet habe, habe ich festgestellt, die interessiert das gar nicht. Die wissen nur, ich muss jetzt zu so einem Training gehen. Und da habe ich für mich gedacht, das will ich nicht. Weil wenn die eigentlich sowieso nicht wollen, sondern nur die Zeit da absitzen und natürlich nehmen sie was mit, aber du kriegst sofort mit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kriegst sofort mit, wollen sie es wirklich wissen? Oder ist das nur irgendwie eine Schablone F, die ich irgendwann danach wieder mal einen Ordner ablege in meinem Regal, wo ich schon 10 weitere Ordner habe, aber nicht wirklich was mitgenommen habe. Ne, du hast vorhin gesagt, auf meiner Webseite liest du halt dieses Thema Umsetzung, ist mir unglaublich wichtig. Ich will nur noch mit Menschen arbeiten, die wirklich umsetzen. Und so habe ich dann definitiv auch 2008 die Wirtschaftskrise genutzt und bin dann von B2B auf B2C umgestiegen. Und habe dann nur noch mit Menschen gearbeitet, die auch von alleine dann zu mir gekommen sind und habe sofort erkannt, und das ist beantwortet letztendlich deine Frage, die wollen es wirklich wissen, die wollen Veränderung. Und auf einmal war der Weg ein anderer und die, die Veränderung wollen, sind auch bereit, in die Tiefe zu gucken und sind auch bereit, sich so etwas anzuhören. Also nicht nur von wegen, ne, was hat denn dein Vater damals gedacht, sondern wirklich auch einen Schritt weiter zu gehen und zu erfahren, okay, es war nicht nur der Papa, sondern es war die Art und Weise dessen, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat und wie er es vorgelebt hat, was dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist. Und dann geht es ja noch weiter. Es ist ja nicht nur der Papa, der so ist, oder auch die Mama können ja beide sein, sondern das Kollektiv. Ich meine, wir kommen aus einer Kriegsgeneration, wo es um Aufbau ging. Wir mussten ja leisten, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und also so kommen ja verschiedenste Ebenen zusammen, die auf uns wirken. Und wenn ich aber in der Lage bin, und jetzt gucke ich bei mir selber mal, gar nicht bei meinen ganzen Kunden, wie ich dazu gekommen bin und wie ich mich selber auch entwickelt habe darüber, das ging nur, weil ich mich immer weiter erforscht und durchdrungen habe. Ansonsten wäre ich nie da, wo ich heute bin, weil über Bücher hätte ich das niemals gelernt. Ich brauchte wirklich einen Coach oder einen Trainer an meiner Seite, noch viel mehr einen Coach, der mir wirklich sagt, guck da mal genau hin, fühl da mal rein, Thema fühlen. Denken allein reicht nicht, es geht wirklich übers Fühlen und dann in diese Transformationsebene eben über das Fühlen, wo ich bemerkt habe, ah, und das ruft eine wirkliche Veränderung hervor. Vor allem auch eine nachhaltige Veränderung, weil da ist ja auch so viel unterwegs draußen, was ich so schade finde, was eine kurzfristige Veränderung hervorruft, aber eben nichts Nachhaltiges. Und dann sage ich, na toll, dann kann ich auch wegen Kopfschmerzen eine Kopfschmerztablette nehmen, hat den gleichen Effekt. Da brauche ich nicht ins Coaching gehen, da sind die Aspirin günstiger.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil das ist auch etwas, was ich beobachte, dass eben früher auch im Business-Kontext eher, gib mir eine Methode, gib mir einen Quick-Fix, schick die Leute, mach was mit denen, die sollen mal so und so sein, dass das so die übliche Geschichte war, ne? Und dass ich heute ja auch sage, wenn ich Kulturexpeditionen in Unternehmen mache, schick mir die, die an Selbstentwicklung und Kulturentwicklung interessiert sind. Und das ist der Filter. Ja, manchmal kommen natürlich auch andere, gibt es unterschiedliche Konstellationen, aber es gibt überhaupt das Konzept von Selbstentwicklung. Und das ist so, man denkt ja immer, das hat schon immer gegeben. Ja, nee, das ist jetzt gar nicht so lange her, dass das so überhaupt anschlussfähig ist und eben noch nicht in dieser ESO-Ecke ist, ne, oder alles, was nach innen verweist, wird vermieden. Gefühle gehören nicht zur Arbeit. Das ist Privatsache und so weiter. Das ist ja, das existiert ja immer noch. Ne? Und trotzdem haben wir gemerkt, so, ah, nee, da ist ein Wunsch, ja, der ja in dem Moment, wenn ich die rationalistisch-funktionale Haltung erweitere, ja, mir meiner Kompetenzen bewusst bin, ich mich nicht mehr funktionalisiert fühle vom Leben, dann komme ich an die Eigenbestimmung, die dann eben auch plötzlich auf mich und meine Innenwelt schauen kann. Ne? Und der erste Schritt ist ja dann meist, ich will besser werden. Jetzt, wo ich sehe, wer ich so bin, na, wie kann ich glücklicher, besser, schneller, schöner weiter werden? Und wie hast du das erlebt? Also dieser Wunsch, ah, jetzt weiß ich ja, hat mit meinem Vater zu tun, dann mach weg. Ne?
Werde ich nie vergessen, wo du das, das ist so schön, dieses Mach weg. Ich hatte irgendwann mal eine Partnerin, die das genauso gemacht hat. Iranus, ich habe da Ängste, mach die mal weg. So, nee, mach ich nicht. Ich werde einen Teufel tun, dir deine Ängste wegzumachen. Stell dir vor, ich würde dir all deine Ängste wegmachen und du gehst nachher über die Straße. Dann hast du von deinem Coach, sie war auch Coach, wirst du vom Coach zur Kühlerfigur. Willst du das? Ich denke mal nicht. Weil du natürlich nicht mehr links und rechts guckst, weil es nichts mehr gibt. Und es hat ja einen Grund, dass wir diese Angst haben. Und dann natürlich haben wir gelernt, links und rechts zu gucken. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir halt nicht überfahren werden. Also dieses Mach mal weg, bin ich halt auch nie angegangen. Und es war auch nicht mein Weg. Für mich war es wirklich, als ich dann das damals kennengelernt habe in 2003, war ich neugierig auf mehr. Ich wollte wissen, wie kann ich mich noch weiter verändern, um persönlich zu wachsen. Also ich wollte nicht die Dinge einfach nur weghaben, weil dafür war ich einfach viel zu neugierig, sondern ich wollte wissen, warum ticke ich so, wie ich ticke? Und was ist der Gesamtzusammenhang? Wie ist denn so ein Muster entstanden und wie wirkt sich dieses Muster auf mein Leben aus, dass es mich entweder fördert oder begrenzt?
Das ist ja auch eine interessante Phase, ne? Diese Mustererkennung, wenn wir also anfangen, ah ja, okay, ich habe ja eine Vergangenheit, ja, da gibt es ja irgendwelche Muster und die lässt mich so verhalten. Und dann mit NLP kann ich ja Muster verändern des Denkens, ne? Und dann kommen vielleicht auch andere Gefühle, ah, ist irgendwie schöner dann, ich mache mich nicht mehr innerlich so fertig, ne? Ich erkenne die Quatschis innen drin und jetzt spreche anders mit mir. Ne? Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, kommt ja so ein bisschen das Ursache-Wirkungsdenken da auch noch ins Spiel. So nach dem Motto, ich bin ein Rätsel und da gibt es Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. Wenn ich die aufgeklärt habe, bin ich die los und frei davon. Das ist ja auch noch so ein ursache-wirkungspsychologisches Bild, wo wir dann gemeinsam forschen und dann frei werden.
Die Frage ist halt, bin ich dann wirklich frei? Ich finde das so faszinierend, wie viele Menschen in den letzten ein, zwei Jahren, dieses Jahr sehr extrem, genau diese Themen, die angeblich geklärt sind, wieder um die Ohren geknallt kriegen. So viel zum Thema, sie sind geklärt.
In welchem Kontext beobachtest du das? Das finde ich jetzt spannend.
Dass mir das ganz, ganz viele Menschen, Kunden wie Nicht-Kunden, tatsächlich auch erzählen. Dass sie sagen, hey Siranus, das Thema, was ich hier gerade habe, das habe ich vor 20 Jahren schon geklärt. Und jetzt wird mir das gerade wieder vor die Füße gelegt. Ich verstehe es nicht. Dann kann ich nur sagen, ja, ist ein Zeitgeschehen. Wir sind gerade in einer Zeit, wo wir aufgefordert werden, das mag jetzt sehr spirituell klingen, aber das ist für mich meine feste Überzeugung, wo wir aufgefordert werden, endlich wirklich uns selbst zu leben. Das, was uns in der Tiefe auch ausmacht. Und wenn wir nicht durch eben besondere Erfahrungen erkennen, oh wow, da ist was, was mich immer noch nicht so sein lässt, wie ich wirklich in der Tiefe bin, dann ist es jetzt an der Zeit, da hinzuschauen und es auf welche Art und Weise auch immer zu verändern.
Ja, das finde ich jetzt hochspannend, auch weil ich was Ähnliches beobachte oder gesellschaftlich können wir ja sehen, wir gehen in so eine Art Loop, ja, also alte Ideen kommen hoch, alte Konzepte kommen los. Und viele verlieren ihren Idealismus, viele verlieren ihren Optimismus, anscheinend, zumindest temporär, und sagen, ah nee, war doch nichts mit der Entwicklung. So als Gesellschaft, als Mensch, als Team, als Organisation, wir machen wieder wie früher. Jetzt müssen wir wieder das echte Leben spielen, wir haben uns das nur vorgestellt. Ne? Und das ist also die Frage, was ist denn das eigentlich? Ne? Waren die Dinge nicht geklärt? Müssen sie halt sozusagen spiralförmig immer wieder kommen? Müssen sie nochmal auf einer anderen Ebene erkannt werden, um sich aufzulösen? Und was sind diese hilfreichen Auflösungsimpulse?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir erkennen dürfen, dass wir mit den alten Konzepten nicht mehr weiterkommen. Unsere Welt verändert sich so radikal. Ich meine, allein der Unterschied zwischen Babyboomern und der Generation Z, da liegen ja Welten zwischen. Die verstehen sich ja gar nicht. Es sei denn, ich habe diese Generation großgezogen, dann verstehe ich sie wenigstens ein wenig. Aber spätestens im Unternehmenskonzept oder Konstrukt treffen zwei Welten aufeinander, die sich eigentlich gar nicht verstehen. Und für mich ist völlig klar, dass wenn wir diese neue Welt, ich nenne sie mal einfach so, eben mit der Generation Z und all denen, die jetzt nachkommen, die halt ganz anders unterwegs sind. Wenn wir die verstehen wollen, dürfen wir erkennen, dass wir mit bisherigen Konzepten da einfach nicht mehr weiterkommen. Wir müssen über die Grenzen hinaus denken, fühlen und handeln. Wir müssen mutig genug sein, sprechen wir von unserer Generation jetzt, Martin, uns wirklich in diese neue Generation hineinzufühlen und zu erkennen, dass die gar nicht mehr so denken können, wie wir denken. Das geht gar nicht, weil sie in einer völlig anderen Welt aufgewachsen sind. Versuch mal, der Generation das Handy abzunehmen. Das ist wie Kastration. Geht gar nicht. So, wir denken, hey, nimm doch mal endlich das Handy weg, damit du mal wieder in die Natur gehen kannst, dies und jenes. Das ist so unser Prinzip. Aber für die, die kennen ja nichts anderes. Für die ist das pures Leben. Das ist Natur für sie. Digitale Natur vielleicht wäre ein neuer Begriff. Und deswegen kommen wir nicht drum herum, über diese Grenzen hinauszudenken, neue Perspektiven zu sehen, einzunehmen, Metaperspektive oder vielleicht ein völlig neues Denken anzunehmen. Und das ist erstmal nur eine Vermutung, wo ich glaube, dass genau deswegen diese Themen auch hochkommen, damit wir erkennen, ich kann dieses Thema nur klären, wenn ich es mal von einer anderen Seite betrachte oder ganz anders angehe.
Jetzt hast du vorhin auch schon etwas erwähnt, ja, was da sicherlich auch eine große Rolle spielt, ist ja das Fühlen. Also das eine ist, ich gucke es von rechts, von links an, ja, dein Verstand, ja, kann dann multiperspektivisch sich überall hinstellen und wir denken uns die Welt. Und dann sagt deine Energie, deine emotionale Energie, ach Gott, ich glaube nicht dran, das wird eh nichts, die paar Jahre noch, zum Glück betrifft mich das ja nicht mehr. Und du denkst so, ey, weil manchmal bei meinen Bekannten sage ich, das kann doch, du kannst doch das gar nicht sagen. Also wenn wir keine Optimisten sind, wer dann? Ja, also wenn du mit all den Wundern, die du in diesem Leben erlebt hast, nicht sagst, da gibt es noch so viele Räume zu entdecken. Ja, da geht noch was. Was soll denn da noch passieren? Was sollen denn dann die, die diese Wunder nicht erlebt haben, wie sollen die denn dann optimistisch sein? Und trotzdem geht uns die Puste aus an bestimmten Stellen. Und meine Vermutung, das ist ja auch unser neues Buchprojekt, ist ja Fühlen. Nicht in dem Sinne, ah, wir wollen alle gefühlig werden und so, sondern das, was du aus, also du hast gerade eben so ausgedrückt, wir selber werden, ja, das ist ja auch so ein Ausdruck, ich würde eher sagen, in Resonanz gehen und sehen, wovon bin ich denn Teil? Worin bin ich denn eingebunden? Und wenn ich dieses, also denken kann, multiperspektivisch denken kann, aber auch dieses Resonieren dazu nehme, dann entsteht ja vielleicht ein anderer Raum der Erkenntnis.
Absolut. Also mein höchstes Ziel im Leben ist nicht, was viele ja haben, Freiheit, sondern emotionale Freiheit. Für mich ist wirklich dieses, ich möchte emotional frei sein, damit ich eben nicht mehr auf Dinge resoniere, die mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Weil das ist ja genau das, was uns immer davon abhält, den nächsten Schritt zu machen. Ne, da ist irgendwas und aufgrund irgendeiner Situation, weil jemand etwas sagt, weil jemand etwas macht oder weil jemand etwas entsprechend handelt, passiert auf einmal etwas in mir, was ja mit der Situation gar nichts zu tun hat. Dann kommen irgendwelche Geschichten von vor 30, 40, 50 Jahren hoch, die auf einmal in mir genau diese Emotionen erzeugen und die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen ist halt eben mein Ziel, ich will in diese emotionale Freiheit kommen, was viele ja verwechseln mit Fühle, was ja völliger Quatsch ist, sondern einfach eben für diese Situation, die eigentlich hochkommt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, zu sagen, nee, es resoniert nicht mehr in mir und ich kann neutral darauf reagieren und mein Gefühl in dem Moment steuern und nicht mein Gefühl steuert mich.
Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild in der Entwicklungspsychologie oder im Haltungsmodell sprichst du ja davon, du wählst erst die Freiheit von den anderen. Ich will mein Ding, Eigenbestimmung, Geld, Kohle, ja, mir von keinem was sagen lassen, so diese übliche, die Eintrittskarte, würde ich sagen, in die Selbstentwicklung. Irgendwann hast du das zum gewissen Teil für dich geregelt und dann ist die Freiheit von dir selbst. Ja, so was du auch so beschreibst, emotional sein, die Freiheit von den eigenen Mustern, ja, die Freiheit, sich von seinen Gefühlen oder sagen wir mal, Emotionen und Gedanken alles gefallen lassen zu müssen, ne? Sondern eben diese, ja genau, du sagst, ist es eine Distanzierung, die kühl ist? Nee, ich sag eher, das ist eine Klarheit.
Genau, aber viele, die damit noch nicht klar kommen, nehmen es halt als Kühle wahr. Das ist ja das Fatale. Und das halt eben den Menschen einfach aufzuzeigen, nee, darum geht es gar nicht. So, aber es geht darum, dass ich ganz anders auf dich jetzt eingehen kann. Ich kann mich total von dir berühren lassen, während ich total klar bin.
Kurze Pause für unseren Werbeblock. Zu den Themen unseres Podcasts, der Selbst-, Team- und Werteentwicklung und Erweiterung der Haltung, bieten wir dir verschiedenste, kürzere und auch längere Workshop-Formate und Seminare an. Mehr Infos zu diesen Angeboten findest du unter shop.short-cuts.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich fand es so schön, mein Aufstellungslehrer Martin Wölfer hat immer gesagt, du sollst mitfühlen, nicht mitleiden. Also wenn du so eine Aufstellungsarbeit bist, ne, und jemand erzählt sein Drama und du denkst, mein Gott, ein Teil von dir möchte weinen und den Klienten umarmen und ein Teil sagt so, oh, ich sehe, du hast ein hartes Schicksal, aber es ist nicht meins. Ja, und ich kann fühlen, was es heißt, so ein hartes Schicksal zu haben, so viel Leid zu erfahren, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es nicht meins ist. Dass ich, und trotzdem kann ich in Resonanz gehen. Ja. Und da finde ich jetzt nochmal interessant, weil in dieser ganzen Coaching-Selbstentwicklungsszene ist ja ganz viel so diese Message, mach dein Ding, werd stark, komm mit deiner Power in Kontakt und so. Und das ist ja auch so eine feine Linie, so sei frei von den anderen. Und dann bist du aber plötzlich voll identifiziert mit deiner Selbsterzählung. Ja, was ist das, was du da so beobachtest?
Es gibt ja so schön, kommt auch wieder aus dem NLP, diese Frage, wie gehe ich mit Informationen um? Will ich das, was ich habe, will ich weg von oder will ich hinzu? Und das, was du ja gerade gesagt hast, ne, die ganzen Coaches, Motivationstrainer und ähnliche sagen dir, komm, geh hin, geh in die Stärke, dies und das und jenes, finde ich auch grundsätzlich sehr gut. Und ich habe mich auch damals wir haben vorhin über Lehrer, Meister und ähnliches gesprochen. Ich habe mich viel auch mit spirituellen Lehrern unterhalten. Schaffen wir es wirklich, über die Liebe in die Entwicklung zu kommen? Oder ist es nicht doch so, dass wir viel schneller über Schmerz lernen? Habe ich ganz viel drüber diskutiert mit denen. Und ich habe noch niemanden gefunden, der mir wirklich klar machen konnte, nur über die Liebe kommst du auch dahin, wo du hin willst. Gleich gehen wir mal einmal ganz kurz ins Business rein. Ich habe auch gerade mit einer Frau erzählt, vielleicht kommt es auch in den Podcast, mal gucken, die eben auch sagt, gehen wir doch mal weg vom Trigger-Marketing hin zum Inspirationsmarketing. Finde ich einen ganz tollen Ansatz. Die Frage ist, wirkt es wirklich oder ist es nicht so, wie eben auch wir in der Psychologie einfach festgestellt haben, dass wir über Schmerz viel besser lernen, viel schneller lernen als über Freude? Ich wünsche mir den anderen Weg, steht völlig außer Frage, aber mal ganz ehrlich, gucken wir uns doch die Ergebnisse an.
Es ist ja spannend, genau, was ist Liebe, was ist Lieben, ja, ist es dieses Happy, super geil, ne, also nur positiv, weil in dem neuen Buch sind wir nämlich genau an den Punkt gekommen, das ist auch lustig, dass wir gesagt haben, ah, nee, wir müssen extra Kapitel zum Thema Liebe machen, weil es ja so eine entscheidende Kraft ist, die ganz viel ermöglicht, aber es ist auch die Frage, wie verstehst du diese Kraft? Ja, und da gibt es ja so diese Version, ah, ich laufe durch die Welt, dann schaue ich jemanden in die Augen und alles ist klar. Und er erkennt mich und das Schicksal hat uns zusammengerufen und der Herrgott hat den Plan schon vor tausenden von Jahren geschrieben. Ja, und wir erleben das Skript runter und es ist nur schön. Und das haben wir alle in uns. Das ist ja so eine archetypische Erzählung, ja, der Liebe als ein Wunder zu begegnen. Ja, und du hast ja auch Jens Korsen bei dir in dem letzten Haltungstalk, der auch sagt, Lieben ist ein Verb. Da musst du was für tun. Und es ist eine Haltung oder auch ein Bejahungsprinzip.
Und da kommen wir zum ganz wichtigen Aspekt, wie du es gerade so schön gesagt hast, die Menschen wollen halt alle die positive Seite der Liebe erleben, aber trauen sich nicht, auch mal in die Schattenseite der Liebe zu gucken. Und wir sind nun mal in einer Welt der Dualität und da gibt es halt eben hell und dunkel. Es gibt die schöne Seite der Liebe und es gibt halt die nicht schöne Seite der Liebe. Und die Frage ist, was hatte ich denn da gerade noch gelesen? Ich habe irgendein Buch gerade gelesen, wo das auch so schön. Auf jeden Fall ging es eben auch darum, dass das Buch wird erzählt aus der Sicht der Liebe. Das heißt, die Liebe erzählt das Buch. Total schön. Sie eben auch sagt, ja, die Menschen werden erfahren, wenn sie mich in sich aufnehmen, wie viel Leid sie in sich tragen. Fand ich krass. Aber ja, wie ist das auch, ne? In der Anfangszeit, oh, du bist verliebt und ist alles so schön. Und ich bin da nochmal ganz anders unterwegs. Für mich ist verliebt sein die wahre Form der Liebe und nicht das, was danach kommt. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich weiß, 98% sehen das anders, aber ich denke, ich gehe da halt einfach einen deutlichen Schritt hinaus. Aber was ist denn der Moment, wenn tatsächlich, und wir hatten eben das, ne, Thema emotionale Freiheit, wenn dein Partner dich auf einmal triggert? Ist das jetzt keine Liebe mehr, wenn er dich triggert? Oder ist das vielleicht eben diese andere Seite der Liebe, die auch mit dazu gehört? Oder aber, ne, ich bin beispielsweise gerade in einer Fernbeziehung, ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann meine Partnerin so lange nicht zu sehen, das ist auch die andere Seite der Liebe, dann so diesen, ich sehe mich danach und ja, schade eigentlich, ist aber nichts gerade. Und uns zu erlauben, beide Seiten der Liebe anzunehmen, und da bin ich dann eben auch beim Jens, lieben heißt Liebe lernen und beide Seiten in sich zu integrieren. Wenn wir das schaffen, wirklich beide Seiten in uns zu integrieren, können wir endlich Frieden machen.
Ja, es ist lustig, dass du das sagst, das Buch muss ich durchlesen, weil wir in unserem Buch das Gleiche machen. Also aus der Sicht des Gefühls sprechen. Und bei Liebe haben wir der Agape, Pragma, Eros, Philia, Storge und also alle verschiedenen Aspekte der Liebe, also die Liebe, die erotische Liebe, ne, die brüderliche Liebe und so weiter, ja. Wie die je nach deiner Haltung, also je nachdem, wie du deine Identität konstruierst, von dir erfahren werden kann. Ja, und da würde ich sagen, ja klar, kann man die in den früheren Haltungen, erlebt man das dualistisch. Ja, nein, himmelshoch, ja auch, sonst zu Tode betrübt oder so. Oder funktioniert nicht richtig. Meine Partnerin sollte sich mal ändern. Also dieses rationalistische, ich sehe da Ursachen und ich vermute, wenn wir da auf die und die Knöpfe drücken, dann entsteht folgende Wirkung, ne, wo du dich auch total mit beschäftigen kannst, ne. Und dann gibt es ja so, dass das ein Raum ist, in dem du stattfindest. Und da finde ich es ja spannend, dass wir ja sehr in dualistisch so denken, ja, polarisieren. Und ich aber immer mehr dahin komme, es macht vielleicht mehr Sinn, das dialektisch zu sehen. Also mit drei Polen. These, Antithese, Synthese. Ja, also du sagst, du hast eine Fernbeziehung. An sich ist nicht mein Ding, ja. These, ich will es nicht. Antithese, oder irgendwie ist doch gut und wir haben ja irgendwie eine ganz andere Qualität. Wir schreiben uns jetzt Liebesbriefe oder so, haben wir früher nie gemacht. Synthese, ach, ich kann nochmal eine ganz andere Facette von Liebe erkennen und eine neue Version von mir selber, die in der Eigenständigkeit bleibt, aber auch die Verbundenheit erlebt, findet einen neuen Ausdruck in mir. Geiles Experiment. Schön, dass ich das gemacht habe. Ja, also, wo du dich aus den Polaritäten lösen kannst, sondern das Ganze so im hegelianischen Sinne als dialektischen Weg sehen kannst. Ne? Ja, und das ist ja oft so bei der Erfahrung der Liebe, wo du so sagst, sie kommt durch den Schmerz. Also oft hast du es ja, wenn jemand stirbt. Dann ist ja so diese Gleichzeitigkeit, oh Gott, und dann entsteht die Trauer ja auch, weil da so viel Liebe war. Ja, und weil dann ja so das Verhältnis nochmal durch den Tod nochmal ein anderes wird, ja, wo du auch denkst, wie absurd ist das denn? Ja, und gleichzeitig geschieht es ja so. Ne?
Und das ist ja das Spannende, was ich auch immer wieder erlebe, dass viele dann tatsächlich so in dem Leid drin sind und oftmals leiden, glauben sie leiden für den anderen, weil der jetzt gestorben ist und überhaupt gar nicht erkennen, dass es ja nur ihr eigenes Leid ist. Es hat mit dem Verstorbenen überhaupt gar nichts zu tun. Und das finde ich immer wieder so faszinierend, die Menschen dahin zu führen, ey, erkenn doch mal, das geht gar nicht um deinen Papa oder wer auch immer da gerade gestorben ist. Es geht nur um dich.
Ja, und das ist ja gerade bei den Eltern ja auch so. Also meine Mutter lebt noch, mein Vater ist tot. Aber da habe ich ja auch diese Transformation erlebt, wie er jetzt in mir ist. Ja, durch den Tod. Also hat noch eine, das kannst du vorher nicht wissen, sagen die auch immer alle, kannst du vorher nicht wissen, aber dann geschieht's, ne? So ähnlich wie wenn du ein Vater wirst, ne? Kannst du vorher nicht wissen und dann geschieht's, ne? Und plötzlich merkst du so, ach, das ist die Liebe zu einem Kind, ne? So wie du dann merkst, ach, das ist die Verbundenheit zu meiner Ahnenlinie, zu meinem Vater und dessen Kraft, ne? Und das sind ja wie so Erscheinung oder Initiation, die das Leben dir dann bietet. Ne?
Und das ist eben das, wo ich für mich beispielsweise auch sage, ich bin da ein wirklich Erfahrungslerner. Ich brauche die Erfahrung, um zu lernen. Also ich war noch nie ein Typ, der aus Büchern, was ich wie viel gelernt hat, sondern ich brauche die Erfahrung dazu. Und wie du so schön sagst, ne, man kann sich noch so viel Gedanken machen, vorher in irgendwelchen Männerkreisen sitzen, die auch Papas geworden sind. Aber erst in dem Moment, wenn du das Kind da hast, wenn du die Liebe spürst zu deinem Kind und gleichzeitig nachts aber 10-mal aufstehen musst, dann weißt du, was es ist, ein wirklicher Papa zu sein. Und ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin irgendwann mal hatten. Erst wenn wir diese neuen Generationen und das, was sich gerade jetzt alles so entwickelt in der Welt, wenn wir das wirklich nicht nur verstehen, sondern auch erleben, dann können wir es wirklich greifen. Ne, KI, bestes Beispiel. Es hat sich allein im letzten Jahr hat sich so unglaublich viel entwickelt, was künstliche Intelligenz angeht. Aber wirklich greifen können wir es noch nicht. Spätestens dann, wenn sie uns entweder ganz viel Arbeit abnimmt, können wir schauen, okay, was mache ich jetzt mit der freien Zeit? Ich habe gestern auch darüber diskutiert, ja, was mache ich mit der freien Zeit? Nehme ich mir endlich mal Zeit für mich? Das wäre das schönste Geschenk, was uns KI geben kann. Oder nutze ich die freie Zeit, um einfach nur weiterzuarbeiten, mein Ding zu machen, wie ich es vorher gemacht habe? Also ich glaube, wenn wir KI als das größte Geschenk nehmen können, dass es uns auf einmal ganz viel Zeit gibt, wäre das großartig. Meine persönliche Meinung. Kann man jetzt wahrscheinlich wieder stundenlang drüber diskutieren. Aber ich glaube, nein, ich bin der festen Überzeugung, wir sind in der schönsten Zeit, die man jemals hätte haben können. Weil die Veränderung, die wir in den letzten 20 Jahren haben, ist ja unglaublich. Ne, irgendwann hat mal jemand einen Text geschrieben, die Babyboomer sind die, die die meisten Veränderungen über alle Jahrhunderte erlebt haben, weil so viel Veränderung wie in dieser Zeit hat keine andere Generation erlebt. Finde ich total spannend.
Lustig, dass du das sagst, war ja neulich auch angeregt durch so ein Gespräch, war ich so in einem inneren Dialog mit meinem 15-jährigen Ich und habe dem erzählt, wie es so weitergeht. Also was so klein Teenie Martin denn doch so erleben wird. Und dann habe ich mich so in meinen Teenie Martin versetzt, ne, und der dachte, ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist ja abgefahrener als jeder Science Fiction. Das ist ja vollkommen krass. Und das wird deine reale Lebenswelt sein. Und da meine ich jetzt nicht nur so dieses Technik, ja, dass wir dann Handys haben oder so, ne, oder dass wir auf dem Planeten rumflitzen können, sondern auch den Weltzugang. Also wie ich Leben erfahren kann, welches Wissen mir zur Verfügung steht, welche Netzwerke mir zur Verfügung steht, welche Art von Gespräche ich führen werde. Ne? So, wo ich also als Teenie dachte, so, oh Gott, ich bin lost. Ne? Ich bin hier in der Spießerwelt gelandet, ich muss hier raus. Ne? Und dann zu merken, ja, da wirst du rauskommen, es wird schön. Und das finde ich auch interessant, so in diesem NLP-Sinne, wie du deine Vergangenheit ja rückinformieren kannst. Ja, über das, wer du werden wirst. Ne? Also dieses Milton Erickson-Statements, nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil du ja deinem inneren Kind sagen kannst, pass auf, die Sache geht so weiter. Ja, ich kann dir erzählen, wie es weitergeht. Du bist sicher. Du wirst das hier alles überleben. Das wird richtig gut ausgehen. Ja, oder in den meisten Fällen. Ne?
Ja, und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur das machen, sondern tatsächlich, und dafür liebe ich diese Arbeit einfach, wenn du der Situation, die damals entstanden ist, die vielleicht sogar traumatisierend gewesen ist, auf einmal eine völlig neue Gefühlswelt zuordnest, was das Kind ja niemals erfahren hat, dann wird es richtig spannend. Weil, bist du noch da?
Ja.
Ah, okay, es sah so aus, als wärst du gerade eingefroren. Sorry.
Ich bin voll in der Konzentration.
Aber das ist beispielsweise was, ich nenne sie schon die Transformation des Zellbewusstseins, weil wir wissen ja heute, dass wir unsere DNA entsprechend verändern, jeden Tag letztendlich über die Genetik und so weiter. Aber zu sehen, wie wirklich eine traumatische Erfahrung über eine völlig neue Gefühlswelt sich im System komplett verändern kann, faszinierend.
Und da kommen wir auf den Punkt, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren aus deiner Sicht als Coach, ja, der Blick auf Krisen. Ja, wo wir gesagt haben, ja, Liebe, Liebe, alles nur besser und verändern wir uns. Nee, natürlich irgendwie krisenhaft. Aber die Krise bleibt aus dieser Perspektive ja Teil der Liebe. Ja, also die findet nicht außerhalb der Liebe statt, obwohl du es vielleicht in dem Moment nicht erkennen kannst oder fühlen kannst oder dich disconnected fühlst. Aber ich mache ja auch in meinen Seminaren oft, dass die Leute erzählen, was waren denn wichtige Entwicklungsabschnitte in deinem Leben? Zu 80% krisenhaft. Ja, und dann sagen die aber geil, dass ich da durch bin. Ja, und das ist ja die Umdeutungsfähigkeit, wie du dann ja auf dein schwieriges Leben oder was immer da drin war, ganz neu schauen kannst.
Ja. Das eine ist ja, nehme ich das auf, was du gerade gesagt hast, eben tatsächlich, ja gut, wenn ich jetzt mal zurückgucke, was damals gewesen ist vor 20 Jahren, ja, heute kann ich es verstehen. Ist bei Traumata ja was anderes. Da kannst du ja nicht zurückgucken und sagen, heute kann ich es verstehen, weil uns das mal oftmals noch über was ich wie lange Zeit auch weiterverfolgt. Und da dann wirklich hinzugehen, aller eben, ne, Milton Erickson zu sagen, okay, ich gebe der Situation jetzt einen völlig neuen Raum, indem ich ihm neue Gefühle zuordne. Als Beispiel, damals habe ich mich in dem Trauma einfach total klein gefühlt, missbraucht oder was auch immer. Und auf einmal gehe ich aber mit einer ganz anderen Qualität und mit einer viel kraftvolleren Version von mir da rein und kann damit die Situation, die sich zwar nicht verändert, aber komplett umdeuten. Und dann wahrzunehmen, wie sich innerhalb von wirklich von noch nicht mal Minuten komplett alles verändert im System dieses Menschen. Das finde ich so faszinierend, wozu wir in der Lage sind, dass wir eben nicht, wie wir es damals noch in Biologie gelernt haben, halt so sind, scheuklappenmäßig, sondern dass wir eine völlig andere Welt haben, die uns zur Verfügung steht, vorausgesetzt, wir nutzen sie auch.
Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir existieren in Geschichten als Selbstgeschichten, die wir uns erzählen. Und vielleicht kennst du ja auch Esther Perel, die berühmte Paartherapeutin, Belgierin, ja, die sagt, from time to time we have to change our story. Also wie erzähle ich mir selbst, ja, und was sind die identitätsstiftenden Geschichten, ja, die ich mir so erzähle, ne? Und die kann ich umdeuten durch solche Prozesse. Ne?
Und das Faszinierende ist ja, viele der Geschichten sind gar nicht wahr.
Ja.
Die bauschen sich mit den Jahren immer mehr auf und haben mit der eigentlichen Realität, wie es damals gewesen ist, gar nichts mehr zu tun. Aber wir identifizieren uns jeden Tag immer wieder damit und bauen damit quasi schon unsere Zukunft auf. Wie bekloppt ist das eigentlich?
Ja, und dann, wenn sie noch in Polaritäten existieren, dann kriegen sie ja dieses Statische. Ja, und das finde ich auch wieder interessant bei der Tripolarität der Dialektik, dass du sagst, es war so, wurde dann zu dem, dann wurde es zu dem, dann wurde es zu dem, dass du es prozesshafter sehen kannst und auch aus den Selbstzuschreibungen dich erlösen kannst. Jetzt haben wir ja einen wichtigen Punkt noch gar nicht. Wir haben ja gesagt, ja, wir reden mal so ein bisschen über deinen Werdegang und jetzt haben wir uns ja natürlich auch Brüder im Geiste da schön miteinander befassen können. Aber du hast ja irgendwann beschlossen, ich werde Coach für Frauen. Ja, und das finde ich ja auch eine interessante Entwicklung. Jetzt hast du ja gesagt, so als Trainer, Speditions-Background, BWL-Background, dann hast du gesagt, okay, ich gehe in das B2C. Und wie war denn der weitere Weg, der dich dann zu dem Punkt gebracht hat, wo du heute stehst?
Als ich damals dann in 2008 die Wirtschaftskrise genutzt habe, um vom B2B in B2C zu gehen, hatte ich mich ja schon viel mit dem eigenen Selbst auch beschäftigt, persönliches Wachstum und ähnliches. Und habe damals, werde ich nie vergessen, einen Workshop gemacht, war der erste Workshop, der eben B2C war, Lebe deine wahre Größe jetzt. War für damals revolutionär, weil wahre Größe, das war noch ganz weit weg von allem. Heute wird er ja auch revolutionär behandelt, aber damals war der noch sehr, sehr, sehr neu. Und trotzdem war es aber so, dass das Seminar von Anfang an ausgebucht gewesen ist. Und ich so erkannt habe, okay, irgendwas scheint richtig zu sein. Die Menschen sind neugierig darauf. Sie wollen wissen, warum sie sind und wie sie es verändern können. Und da bin ich dann für mich weitergegangen. Und dann kam Ende 2008 war das, kamen dann auf einmal die meisten kamen aus Amerika, diese neuen Transformationsweisen rübergeschwappt. Die Matrix Energetics, Quantenheilung, Reconnective Healing, später noch Theta Healing und was dann nicht alles gekommen ist. Wo ich dann festgestellt habe, okay, mit dem Wissen, was ich bisher hatte, habe ich schon sehr viel erreicht. Aber das, was da jetzt gerade rüberkommt, revolutioniert gerade mein Hirn, weil es noch schneller, noch leichter und sogar noch effektiver ist. Und dann habe ich mir diese neuen Methoden alle angeguckt. Und das war das Schöne, da wollten wir, glaube ich, auch noch drauf kommen, auf einmal erkannt, all das wird heute sogar schon wissenschaftlich bestätigt, nämlich über die neuen Wissenschaften. Die Alten hätten alle gesagt, Lug und Trug kann alles gar nicht sein, aber die neuen Wissenschaften konnten jedes einzelne Ding, was dort in der Methode vorhanden ist, bestätigen. Ich so, wow, endlich hatte mein Kopf mal die Möglichkeit nachzuvollziehen. Mein Hirn konnte denken, 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 denken und zwar in die Richtung, wo ich ja hin wollte und nicht immer nur dagegen gehen. Und da wusste ich in dem Moment, okay, das muss in die Welt, das muss meins werden. Und daraus ist dann meine Arbeit Quantum Energy entstanden, die zur rechten Zeit am rechten Ort sehr, sehr schnell bekannt wurde, weltweit auch bekannt wurde, durch die Bücher, die ich auch geschrieben hatte. Und wo ich für mich eben erkennen konnte, okay, es geht auch anders und vor allem schneller. Wir brauchen nicht mehr aller klassischer Therapie über Jahre hinweg an irgendwelchen Themen arbeiten, sondern wir können viel, viel schneller daran gehen. Und wie du wahrscheinlich selber auch weißt, wenn es dann an Dinge rangeht, an eben Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar noch spirituelle Arbeit, sind Frauen natürlich viel offener als Männer. Also hatte ich sowieso immer schon 70, teilweise 80% Frauen in meinen Veranstaltungen. Ende 2019 saß ich dann mit einem Kollegen hier zusammen und wir waren dann diskutieren, wie, wo, was, wie soll dann das nächste Jahr nun aus? Und ich gedacht, weißt du was? Rein marketingtechnisch macht es ja eh schon Sinn, wenn du sowieso 70-80% hast, dann geht auch gleich auf 100% Frauen. Das war jetzt die Business-Ebene. Aber das, was wirklich alles verändert hat in mir, war, dass ich damals, ich kann dir nicht genau den Moment sagen, aber für mich einfach erkannt habe, wenn wir wirklich in eine Welt übergehen wollen, in der unsere Nachkommen ein wirklich schönes Leben haben, dann brauchen wir die Frauen. Dann brauchen wir all das, was wir vorhin schon besprochen haben. Wir brauchen die Empathie, wir brauchen dieses Einfühlungsvermögen, wir brauchen endlich wieder Werte und Qualitäten, die oftmals, nicht immer, will ich nicht verallgemeinern, Frauen viel, viel mehr leben, wie eben Wertschätzung, Respekt, Menschlichkeit und wirkliches Zuhören, nicht nur, was wir so schön lernen, aktives Zuhören, sondern viel, viel tiefer zuzuhören. Und das ist einfach was, was Frauen sehr stark repräsentieren, aber in der Welt völlig unterrepräsentiert sind. Und da kam in mir diese Mission hoch, es wird Zeit, dass Frauen endlich ihr pures, weibliches, authentisches Selbst leben. Weil das ist das, was wirklich etwas verändert. Und es gibt jetzt ja sogar eine Buchreihe, mittlerweile das dritte Buch, Frauen schaffen Zukunft. Und das neueste Werk ist ähnlich wie das, was du hast, ihr habt jetzt über Fühlen geschrieben, ist Werte. Das war ja, glaube ich, dein zweites Buch auch, ne? Kommen jetzt die Werte eben auch entsprechend mit rein. Und allein daran sehen wir eben auch, da verändert sich gerade so viel in der Welt. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es gibt kaum einen Mann im deutschsprachigen Raum. Ich habe noch keinen gefunden. Und bitte, wenn irgendjemand hier zuhört, melde dich bei mir, der sich wirklich um Frauen und dieses Thema auch der Weiblichkeit kümmert. Klar ist das jetzt nicht mein Hauptaspekt, aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir, und das gilt letztendlich für Männer genauso umgekehrt, endlich wieder das leben, was wirklich unser Selbst ausmacht. Wenn wir authentisch, wahrhaftig, integer sind, kann sich wirklich etwas verändern in der Welt. So, und weil ich, natürlich kriege ich immer die Frage, ja, aber wieso arbeitest du nicht mit Männern? Das ist, die Männer müssen sich doch auch verändern, so der Klassiker halt, ne? Verantwortung und abgeben, bliblablub. Sage ich direkt, du, es gibt da draußen schon so tolle Männertrainer, da muss ich nicht Nummer, keine Ahnung, 121 werden. Aber wo sind denn die Männer, die sich Frauen stellen? Und sagen, hey, ich begleite dich dabei, eine Haltung zu bekommen, das ist das, was wir zu Beginn hatten, eine Haltung zu bekommen, die so krass ist, dass du nicht mehr aller Gleichberechtigung, Diversity, Gender, bliblablub, um deine Rechte kämpfen musst, sondern es völlig klar ist, dass deine Rechte da sind, weil du diese innere Haltung in dir trägst. Dass das völlig normal ist, dass du mit den anderen Männern am Tisch auch eine der Leaderinnen bist. Und wenn wir da hinkommen, wenn wir das schaffen, dass Frauen diese Qualitäten wieder zu sich zurückholen, dann brauchen wir nicht mehr über Gleichberechtigung reden. Dann ist Gleichberechtigung selbstverständlich. Natürlich wird es immer noch die ältere Generation geben, die um ihre Macht als Mann kämpfen werden. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube, deswegen heißt es, gibt ja, glaube ich, auch eine Statistik, dass erst in 100 Jahren Gleichberechtigung wirklich Gleichberechtigung ist. Die Frage ist, was passiert aber, wenn ich eben tatsächlich diese Haltung, und ich nenne sie diese weibliche Haltung, einnehme und das konsequent in einer völligen Selbstverständlichkeit lebe? Und dann damit auch bereit bin, als Role Model, als Vorbild rauszugehen für viele andere Frauen, die sich noch gar nicht trauen. Dann kann sich wirklich etwas verändern. Das war jetzt ein bisschen lange, aber das ist die Mission, die ich habe. Wo ich wirklich sage,
Ja.
da möchte ich als Mann einfach zur Verfügung stehen. Und selbst wenn viele Frauen sagen, hey, was willst du Mann mir denn zeigen? Ich gehe doch eher zu einer Frau, denen einfach aufzuzeigen, hey, schau doch mal, wie dein Weltbild von Mann ist, warum du mich hier gerade anmachst, in Anführungsstrichen, warum ich als Mann mich um Frauen kümmern will. Und schau doch mal, dass das Bild eines Mannes auch ein ganz anderes sein kann. Nämlich eines, was dich in den Situationen, wo du es so dringend brauchst, auch hält und trägt. Und nicht gegen dich schießt. Und da dürfen wir hinkommen.
Ja, sehr schön, kann ich nur unterstützen. Also es ist, glaube ich, auch mit all den, ich sag mal, Verirrungen, die da entstehen in diesem Kontext, aber dieses gemeinsame Auffinden. Ja, also auch, das ist für mich auch ein Weg weg von den Polaritäten, ja, dies oder das, sondern und wir schaffen das Leben ja gemeinsam.
Absolut. Es geht nicht ohne Mann, es geht nicht ohne Frau. Und letztendlich, wenn wir einen Schritt weitergehen, geht es ja darum, dass der Mann beides in sich lebt, das männliche und weibliche und Frau genauso. Da steht völlig außer Frage. Es geht immer um diese Balance. Aber Frauen wollen ja wissen, wieso sind die Männer so? Warum unterjochen sie uns oder warum müssen sie mich belächeln oder mich immer nur als Sexobjekt ansehen? So, und wenn ich ihnen dann eben aufzeigen kann, ey, so ticken Männer, nicht generell, aber so kannst du verstehen, warum Männer so auf dich reagieren und warum sie so sind, wie sie sind, dann kann Frau natürlich auch ganz anders damit umgehen. So wieder bei diesem Thema der emotionalen Freiheit. Da muss ich nicht mehr denken, der will nur was von mir, sondern das ist einfach sein Aspekt. Okay, dann ist er halt so. Dann kann ich als Frau in Frieden damit sein und muss nicht immer in diese kämpferische Haltung reingehen. Weil guck dir doch mal viele dieser Frauen an, die da draußen, gerade sehr erfolgreiche Unternehmerinnen, das sind bessere Männer. Und das ist so schade, weil wenn Frau wirklich mit ihren Qualitäten rausgeht, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, keine Ahnung, aber wenn Frau mit ihren puren weiblichen Qualitäten rausgeht, damit Unternehmen gründet und dann natürlich vielfach erleben wir auch dann eben ganz viele Frauen auch einstellt, dann verändert sich die Quote sowieso automatisch und es kommt ein völlig neues Feld auf, wo Unternehmertum ganz neu gelebt wird. Wo Wirtschaft ganz neu gelebt wird, wo es eben nicht nur um Wettbewerb geht, um Konkurrenz geht, allein dieses Wort ist ja schon echt krass, Konkurrenz, deswegen ist es ja eigentlich ein Miteinander, wo eigentlich doch jeder sowieso ein Stück vom Kuchen abhaben kann. Warum muss ich dafür sorgen, dass mein Nachbar wirklich ja an seinem Stück bleibt, dass wir noch einen Zaun dazwischen machen, deutsche Mentalitäten, am besten noch einen ganz hohen Zaun, dass er ja nicht rübergucken kann? Man, wo leben wir da, wenn es doch jedem Menschen, mag ich mal behaupten, ganz tief innerlich, wenn er echt richtig ehrlich ist, nur um Verbundenheit geht, um ein Miteinander geht?
Jetzt finde ich einen Aspekt daran interessant und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, als ich deine Webseite so angeguckt habe. Also ich würde sagen, hey, I'm in, ja. Und gleichzeitig wird manchmal darauf so referenziert, wir haben kurz darüber gesprochen, Macht und Kontrolle wird zurückgewinnen, ne? Also das pure Selbst, das pure authentische Selbst. Also als gäbe es etwas in der Vergangenheit, was weggegangen ist, was beschmutzt worden ist, was von den Männern zerstört worden ist. Und früher gab es mal Matriarchat und dann kam mit der Landwirtschaft sozusagen das Patriarchat und so weiter. Ne? Wo du so denkst, ah ja, okay, das sind die Retro-Stories, ja, und aber auch Verlustgeschichten, die auch so eine gewisse Energie erzeugen. Ja, und manchmal ja auch diese Lust auf Zukunft nehmen. Und das finde ich auch interessant, was wir auch am Anfang sagten, diese fehlende Zuversicht, die manchmal existiert, weil man dann doch referenziert, früher war es besser. Jetzt ist die Generation komisch, jetzt die Technik komisch, jetzt die Regression komisch, irgendwas ist komisch und da war mal was, was gut war. Und ich gehe ja mehr davon aus, nee, da war nichts, was gut war. Alles, was möglich ist, alles, was die Liebe, das Bewusstsein und so weiter noch sein kann, liegt vor uns. Ja. Was nicht ausschließt, dass es super Gesellschaften gab, super weise Leute, super Leute, die das alles schon für sich realisiert haben. Aber so als Kollektiv, als kulturell wahrnehmbares Etwas, ne, liegt es in der Zukunft. Ja, oder in der Gegenwart, wenn man so will, ne, die dann die Zukunft einlädt. Ne. Und deswegen denke ich mal so, ah, wenn so Retro-Sachen, da gibt es ein wahres Selbst, ja, was irgendwie in der Vergangenheit schon war, oder gewinne ich was zurück, da habe ich mal so ein bisschen so, okay, ja, wie verstehst du das?
Dieser Satz, wie du die Macht und Kontrolle über dein Leben zurückbekommst, hat natürlich auch einen Aufruf an die Menschen, die Frauen, die ich ansprechen will. Unternehmerinnen, erfolgreiche Unternehmerinnen, die schon einfach viel erreicht haben. Und für sie ist dieses Thema Macht und Kontrolle in der Hinsicht wichtig, dass sie Macht und Kontrolle über ihre Gefühle haben. Was natürlich eine Illusion ist, was wir ja gar nicht können, wissen wir ja. Wenn sie es aber schaffen, und das ist ja der Punkt, wo es dann hingeht, wenn du, wir bleiben wieder bei diesem Thema der emotionalen Freiheit, es schaffst, dich immer mehr von den Resonanzen zu befreien. bist du in der Lage, dein Leben wieder mehr zu kontrollieren? Ich meine, aber an dem Punkt braucht man natürlich gar nicht überreden, will sie es ja gar nicht mehr. Aber ich muss sie natürlich da abholen, wo sie steht.
Also
Wenn ich
dein
direkt sage,
eigentliches
also, wenn wir
Statement.
miteinander gearbeitet haben, bist du so frei, da interessiert dich das alles gar nicht mehr. Ich glaube, dann kann ich stricken gehen.
Okay, also dein eigentliches Angebot ist, wie du die Idee von Macht und Kontrolle aufgeben kannst und dich dir auf die Unsicherheit des Lebens in Liebe einlassen kannst.
Ja, das ist das, was irgendwann definitiv kommt. Jetzt kommen wir auf das, was er auch hat, nämlich das Thema Bewusstheit. Da wirklich hinzukommen, so bewusst das erkennen zu können, dass das Leben sowieso ein Spiel ist und ich mir halt überlegen kann, okay, will ich dann auf der Welle surfen oder lasse ich mich von der Welle ertrinken? Das entscheide ich ja mal selber. Mit meiner Entscheidung entscheide ich, wie nehme ich das Leben an? Wie sehe ich das Leben? Ne, dieser Perspektivwechsel, was wir vorhin hatten, oder wie du so schön gesagt hast, mit der Synthese auch zu gucken, mit der Dialektik, okay, was wäre, wenn ich eine völlig neue Perspektive einnehme? Dann könnte ich ja mein Drama, was ich eben noch hatte, völlig neu entdecken und sagen, hatte ich übrigens gerade so eine Situation, wo ich voll ins Drama gefallen bin und einen Tag später, nachdem ich dreimal durchatmen konnte, wieder mein Hirn einschalten konnte, gedacht habe, cool. Wenn ich das, was ich da als so ein fieses Drama hatte, wirklich für mich in meine Entwicklung, mein Wachstum nehme, wow. Und das ist ja genau das, wenn ich da dann hinkomme, wenn ich in diese Bewusstheit reingehe, dass ich das Leben bestimme und niemand da draußen. Weil ich mich eben entscheide. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt zurück, weil ich eben durch, nehmen wir deine Dialektik, eine neue Perspektive einnehmen kann und auf einmal meine emotionale Welt sich komplett verändern kann. Und damit kann ich sie vermeintlich kontrollieren. Ich weiß, es ist Illusion, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es fühlt sich zumindest ein bisschen danach an.
Das finde ich jetzt interessant. Die Frage hatte ich doch zum Schluss für dich aufgehoben. Ja. Wenn du sagst, ja, du machst ja so eine Entwicklung, hast das jetzt auch schon 20, 30 Jahre, bist du da unterwegs, ne? Hast du gesehen, ah, okay, ich war so ein Methodentrainer, dann NLP, dann B2B, jetzt dies, jetzt Frauen, ja. Und jetzt sagst du, ja, okay, das mache ich, damit ich anschlussfähig für den Markt bin, ja, mache ich diese Aussage. Was wirst du in 10 Jahren erzählen? Also wenn du so sagst, ich gehe mal in mein Potenzial, ja, und ich lasse jetzt mal den Markt sein, na, was ist so das, wo du sagst, na okay, wenn ich das mal so alles weglasse, was bleibt denn dann als Resonanz und womit bist du dann in Verbindung?
In Verbindung ganz klar mit mir selber, mit dem großen Ganzen, mit, wenn sie dann da ist, meiner Partnerin, logischerweise, und letztendlich meiner Aufgabe dazu beizutragen, Thema Impact ist mir sehr wichtig, dazu beizutragen, dass sich wirklich etwas zum gefühlt positiven verändern kann. Wenn wir uns immer mehr unserer selbst bewusst werden, wenn wir, wie schreibt Tom Amark so schön, wirklich eine Bewusstseinsevolution nicht nur da draußen ins Leben holen, sondern in uns ins Leben holen und das erkennen, dass wir tatsächlich erst dann einen Unterschied bei uns selber machen können, wenn wir zu 100% Verantwortung für alles übernehmen, was geschieht. Dann in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass unser Leben so wird, wie wir uns das so sehr wünschen. Wenn wir dahin kommen und dann mit dem auch noch einen Beitrag für die Welt machen, dann haben wir viel verändert. Und das ist definitiv mein Ziel, dahin zu kommen. Vielleicht sage ich tatsächlich irgendwann nur noch, weißt du was, ich bin Consciousness Teacher und ich zeige dir, oder ich begleite dich dabei, dir deiner selbst so bewusst zu werden, dass du diese Freiheit leben kannst. Kann auch sein. Das, was ich aber für mich erlebe, ist, dass ich damit nicht die Menschen, die ich ja begleiten will, und das sind halt eben nun mal erfolgreiche, einflussreiche Frauen, sie damit direkt erreiche. Wir sind gerade in diesem Übergang, das nehme ich schon wahr. Es werden immer mehr neugierig. Aber ich sehe mich im Augenblick einfach da, und da möchte ich dann eben in diesem, kommen wir wieder hin zu diesen 10 Jahren, im Augenblick sehe ich mich halt dahin zu kommen, wo die Frauen gerade erst langsam anfangen. Und deswegen hole ich sie da ab, wo sie halt sind. Und in 10 Jahren aber sagen zu können, sie kommen, weil sie es wollen. So wie damals in 2009, als ich eben diesen Shift gemacht habe, B2C. Sie kommen, weil sie es wirklich wissen wollen.
Haben wir ja über ein paar Consciousness Teacher auch so am Rande geredet im Vorgespräch, ne? Und ein Kennzeichen von denen ist ja, Die haben nie Schüler, wo die sagen, boah, die sind jetzt schlauer als ich. So nach dem Motto, ich bin jetzt seit 20 Jahren Consciousness Teacher, ne? Aber keiner kann mir das Wasser reichen. Das ist ja eine Version. Ja, oder 50 Leute sind jetzt schlauer als ich. Ich gehe jetzt zu denen und lerne von denen. Welche Version hast du denn dann in 10 Jahren vor dir?
Also es war für mich schon immer so, seitdem ich überhaupt mit der spirituellen Arbeit angefangen habe und für mich den Weg immer weitergegangen bin, war für mich klar, ganz egal ob spirituelle Arbeit oder eben auch meine Coaching-Arbeit beispielsweise, ich bilde ja auch Coaches aus. Und mein Ziel ist ganz klar, das Schönste, Beste, Tollste, wo ich erfüllt bin, wo ich demütig bin, wo ich stolz auf sie bin, ist dann, wenn ich wirklich bemerke, wow. Also auf einer gewissen Ebene sind die mittlerweile viel weiter als ich. Und tatsächlich, ich habe das mal gehabt, vor ein paar Jahren war ich mal in einem Seminar von zwei meiner Coaches und habe mich da wirklich hingesetzt und habe mir von ihnen zeigen lassen, die Arbeit, die sie machen, wo ich wirklich super viel lernen konnte und wo ich mich wirklich auch habe fallen lassen bei denen. Das habe ich schon gemerkt, das war schon erstmal eine Herausforderung, ja, sich jetzt komplett hinzugeben an deine eigenen Coaches, die du selber ausgebildet hast, aber es war total schön. Und ich glaube schon, dass ganz viele Meister, Gurus, Lehrer, wie du auch immer sie nennen willst, dass sie da auch mit hingehen, von wegen, ich möchte, dass meine Schüler weiterkommen, als ich es bin, weil die Welt entwickelt sich ja auch weiter. Dass aber sie vielfach irgendwann, und das ist so das Fatale, der Macht verfallen. Unser Ego ist ja geil auf Macht. Und wenn es irgendwann bemerkt, dass es immer mehr Macht kriegt, wenn du auf einmal, ne, entweder, keine Ahnung, 500.000, 2.000, 10.000 Schüler hast oder bleiben wir mal auf der Business-Ebene, auf einmal Seminare hast, wo nicht 10 sind, sondern wo 100, wo 1.000, wo 10.000. Und es werden ja gerade immer mehr, wenn wir uns die ganze Speaker-Szene angucken, dass Stadien gefüllt werden, dahin kommen, ist die Gefahr, dass das Ego irgendwann wirklich die Kontrolle wieder übernimmt, weil es diese Macht leben möchte. Und dann kommen wir an den Punkt, dass diese ursprüngliche Idee, Menschen größer werden zu lassen, als ich es bin, immer mehr verloren geht. Und das ist was, wo ich ja für mich auch hingucke. Meine Bestimmung ist es, den Machtmissbrauch dieser Welt zu reduzieren. Und das mache ich halt, indem ich Frauen einfach immer mehr ermächtige. Aber zu sehen, wo Macht immer und immer wieder in der Weltgeschichte gekippt ist. Ich meine, viele der Machthaber, die irgendwann ziemlich viel Mist gemacht haben, kommen ja aus einer Zeit, wo sie ganz tolle Visionen hatten. Und dahin zu kommen, dass wir es schaffen, und das ist sicherlich auch was in 10 Jahren oder ich hoffe mal in 10 Jahren auch sein wird, dass Menschen lernen, mit ihrer Macht umzugehen und sich nicht davon einnehmen zu lassen. Weil ansonsten wird sich unsere Welt niemals verändern. Dann wird es immer irgendeinen Führer geben, der irgendwann aufsteht und sagt, ich weiß es besser als ihr. Super.
Ja, schön, danke. Da ist übrigens Constanze Buchheim, auch eine ganz tolle Frau, die eine Unternehmerin, die sich auch mit dem Thema Macht beschäftigt hat, ja, dass Macht wichtig ist, damit wir was machen können. Also im Sinne von Power. Na, im Englischen ist ja ein bisschen freundlicher. Und neulich habe ich was Schönes gelesen, da war ich eingeladen am Pura Vida Festival bei Hamburg, so ein alternatives Festival, super, habe einen kleinen Workshop da gemacht. Und da war so ein Schild auf diesem Property. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber auch irgendein Meister. Der nächste Buddha wird eine Sangha sein. Eine Gemeinschaft, ja. Also, dass diese Idee, und da kann ich gut mit resonieren, diese Idee nicht mehr so ist, oh, ich bin der Superchecker, komm zu mir, sondern ich weiß ein bisschen was, Siranus weiß ein bisschen was, und jemand anders, ganz viele anderen wissen ein bisschen was. Und wir sind nur so Facetten, ja, von einer Bewegung, Richtung Haltungserweiterung, Bewusstseinsentwicklung, wie wir das so nennen, und sind da Brüder und Schwestern im Geiste, ne, so als Sangha, ne, oder wie ich es oft so nenne, Wachstumsgefährtin. Ja. Und das hat mich jetzt auch bei dir sehr begeistert mit den Gesprächen, die wir hatten, also dass wir uns sehr schnell sozusagen als Brüder im Geiste erkannt haben. Ja,
Das
das
fand ich
ist
auch
sehr schön.
total schön. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja.
Das hat mich auch sehr angetan. Deswegen natürlich auch sofort bei deinem Podcast zugesagt, weil ich es einfach total schön finde. Auch so, wie wir jetzt gerade reden, ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt das ja sogar, ne, schon sehr, sehr lange, dass beispielsweise Orchester versucht haben, ohne den Dirigenten auszukommen. Was ja funktioniert hat. Die Frage ist halt in dem kleinen Rahmen, ja, keine Frage, aber wie ist das, wenn es auf einmal immer mehr Menschen werden? Funktioniert es dann auch? Ich wünsche mir das, steht völlig außer Frage, dass einfach derjenige, der jetzt gerade das beste Wissen oder die beste Möglichkeit, die beste Idee hat, dann gerade vorne steht. Und eine Woche später ist vielleicht wieder irgendjemand anderes da, weil dann das gerade dran ist. Also das, was gerade dran ist, da ist irgendjemand, der Profi ist und der geht dann gerade in Front, der geht in Führung. Und ein paar Tage später geht er halt wieder weg.
Ja, ich glaube, es ist dieses Wir der befreiten Individuen, das, was du beschrieben hast. Also die Freiheit von den anderen, ja, ich stehe zu meiner Kraft, meinen Kompetenzen, hier bin ich, buff, ja, und ich kann für mich sein, aber ich bin nicht Sklave dieses Ichs, ja, ich bin befreit von mir selbst, ja, und hat da kein Ego, Macht, Dinge oder sagen wir mal weniger, ne? Und bin mit anderen Menschen über Werte und eine Vision verbunden. Und das ist, glaube ich, auch diese Erzählung, an der wir vielleicht gerade noch so forschen. Was ist denn jetzt die Erzählung, der wir folgen wollen als befreite Individuen? Ne, weil wir, wie du auch sagst, die Welt ist an sich super für, ich sag mal, für viele Leute. Wenn du Gapminder liest, dann weißt du, Bildung ist besser, Gesundheit ist besser, Wohlstand ist besser, Erfindungen sind besser. Wir haben es halt mit der Natur nicht drauf, ne? Aber wir könnten es drauf haben. Also das Wissen ist da, die Mittel sind da, die Finanzen sind da, ne? Und das ist ein gangbarer Weg. Es braucht aber dieses Fühlen, dass wir sagen, und das machen wir jetzt. Ja. Und nicht als Ideologie, ne? Sondern ich glaube, das Fühlen ist ja sozusagen deine Privatideologie, ne? Indem du mit deinem Herz und deiner Liebe in Resonanz geht. Und da sehe ich auch zumindest einen möglichen Zugang, der mag sich idealistisch anhören. Und trotzdem finde ich, spricht vieles dafür, dass er entsteht.
Das ist so. Und wenn wir da wieder hinkommen, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, den wir schon mal hatten, dass wir Liebe als Lieben erkennen können, dass Liebe halt ein ganzheitlicher Aspekt ist und das auch genauso leben können, dann gucke ich gerne in die Zukunft.
Ich danke dir, Siranus, für diesen wunderschönen Austausch.
Ich danke dir für die Einladung und dass wir genau diesen Austausch führen konnten. Es war total schön und ich freue mich auf mehr davon.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.